Ich glaube, man hat das ahnen können sogar. Es gibt ja jetzt ein neues Zitat von Donald Trump in einem Gespräch mit einem Polizisten, der damals mit dem Fall Epstein betraut war, der im Jahr 2006 zu dem Polizisten wohl gesagt, laut Recherchen des Miami Herald, hat er gesagt, alle wussten davon.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Was bedeuten die Epstein-Files für uns? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin so glücklich darüber, dass ihr euch entschieden habt, eine Folge Alles muss rauszuhören, dass ihr euch entschieden habt, unter der Auswahl von Millionen von Podcast-Folgen die aktuelle Folge mit mir, Thilo Mischke, und meiner heutigen Gästin Felicitas Kock zu hören. Sie ist Journalistin für die Süddeutsche Zeitung, hat kürzlich einen Kommentar über die Epstein-Files geschrieben, und das trifft sich gut, denn nicht nur sie hat einen Kommentar geschrieben, auch mein Bruder hat mir eine Nachricht geschrieben, in der er mich fragt: Sag mal, Thilo, Matt Groening taucht jetzt in den Epstein-Files auf. Ich weiß gar nicht, darf ich jetzt eigentlich noch Simpsons gucken? Und ich konnte ihm nicht sofort antworten. Ich hatte nicht sofort eine Antwort auf diese Frage und habe mich das dann danach auch gefragt. Genau das besprechen Felicitas Kock und ich heute. Wir reden darüber, was man mit der Information anfangen soll, wenn Personen des öffentlichen Lebens in diesen Listen auftauchen, und wie man selbst als zum Beispiel Konsument von Kulturgütern dieser Person damit umgehen soll. Grundsätzlich sprechen wir darüber, wie wir die Epstein-Files moralisch einordnen können und sollten. Wir sprechen über die Rolle der Medien und Journalisten, nämlich welche Verantwortung haben wir als Journalisten und Journalistinnen mit diesem Thema und wie gehen wir zum Beispiel mit KI-Manipulationen um, die ja zurzeit auf Instagram überall zu finden sind. Außerdem besprechen wir die gesellschaftliche und politischen Implikationen der Epstein-Files. Der Podcast beleuchtet die gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen der Epstein-Files, insbesondere in Bezug auf Frauenrechte und die Machtstrukturen, die es Epstein ermöglichten, so lange unentdeckt zu bleiben. Es wird auch die Frage aufgeworfen, wie solche Machtstrukturen in einer kapitalistischen Gesellschaft bestehen können. Ich wünsche euch, ja, ich glaube, man kann trotzdem sagen, viel Vergnügen. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser Folge. Und ihr wisst, was ich immer am Ende der Anmoderation sage. Ich war nach diesem Gespräch schlauer und ich hoffe, ihr seid es danach auch.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Donnerstag, der 12. Februar 2026 um 22.30 Uhr.
Felicitas, ich möchte gerne mit meinem Bruder in dieses Gespräch einsteigen, der mir letzte Woche eine überraschend verunsicherte Nachricht schickte und sagte, diese Epstein-Files, ich verstehe das alles nicht. Ich sehe da überhaupt nicht durch. Was bedeutet das? Und Thilo, kann ich jetzt eigentlich noch Simpsons gucken? Weil angeblich war ja Matt Groening auch, also der Erfinder von Simpsons, in diesen Epstein-Files. Und tatsächlich, als großer Bruder habe ich immer eine Antwort auf viele seiner Fragen, aber diesmal diese Frage konnte ich ihm nicht beantworten und hat mich auch ins Nachdenken gebracht, weil ich selber große Schwierigkeiten hatte, diese Epstein-Files gesellschaftspolitisch einzuordnen. Moralisch nicht, das ist keine Frage. Was dort deutlich wird, was dort erkennbar ist, die Frauenfeindlichkeit, die sexuellen Übergriffe, die Gewalt, die dort erkennbar ist, da brauche ich keine Hilfe, das moralisch einzuordnen, das ist furchtbar. Aber was diese Files für unsere Gesellschaft, für unseren Umgang mit solchen Bünden bedeutet, das würde ich gerne heute versuchen, mit dir zu erörtern und zu beantworten, auch diese Frage. Also, erste Frage: Können wir Simpsons noch gucken, wenn Matt Groening in den Epstein-Files auftaucht?
Ja, also die erste Antwort ist, glaube ich, ja. Man kann es noch gucken. Es kommt ja auch drauf an, und da, glaube ich, herrscht große Verunsicherung. Es kommt ja auch drauf an, auf welche Art und Weise jemand in diesen Files auftaucht. Und Matt Groening taucht mehrmals auf, glaube ich. Und es ist aber vor allem eine Stelle, die ihn wirklich mit Epstein in Verbindung bringt. Er ist einmal, also mindestens einmal, in seinem Flugzeug mitgeflogen. Er hat eine Fußmassage wohl bekommen von Virginia Giuffre, die damals 16 war, sagt sie, hat sie gesagt. Und Sie hat aber auch gesagt, er habe sich vollkommen korrekt ansonsten verhalten. Also er hat nicht irgendwie etwas Anzügliches versucht. Inwiefern er über Jeffrey Epstein Bescheid wusste, was er alles Furchtbares gemacht hat, kann man, glaube ich, so nicht ableiten. Und das, ich würde sagen, man kann Gröning jetzt nichts total Furchtbares vorwerfen. Und zumindest stand jetzt nicht und kann diesbezüglich schon weiter Simpsons gucken. Und die Frage, ob man das auch noch könnte, wenn er sehr viel Schlimmeres gemacht hätte, ist eine andere.
Könnte man? Also weil das betrifft ja jetzt auch, also ich meine, das ist ja ein Blick auf Kultur und Kulturschaffende, das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Dinge genau. kommen raus über Menschen, die irgendwie, Michael Jackson ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel. Mhm. Kann man dann weiter diese Dinge konsumieren? Das ist eigentlich so eine Sidequest als Frage hier, aber würde mich
genau,
trotzdem
natürlich.
Jetzt gerade mal interessieren.
Das ist halt die Grundfrage, Trennung von Künstler und Werk. So kann man das unterscheiden. Es gab ja in der Geschichte sehr viele schlimme Männer, die große Künstler waren. Und da, glaube ich, muss jeder für sich ein bisschen Zugang finden und das entscheiden. Das kann man nicht insgesamt sagen, das ist jetzt moralisch verwerflich oder das, sich die Sachen noch anzugucken. Ich glaube, also für mich persönlich war der Fall Bill Cosby damals sehr krass, weil ich als Kind abends immer Cosby-Show gucken durfte und das super fand.
Ich kenne dieses Gefühl, nach der Badewanne Cosby-Show gucken
ja,
und Alf.
Genau, das
Alf
darfst
oder
du noch gucken
genau.
und dann geht's irgendwann ins Bett. Und das hat mich natürlich tief erschüttert, weil das ja auch eben, ich war ein Kind damals, in der Serie kamen Kinder vor und der Vater, der eben von Bill Cosby gespielt wurde, war halt, den fand man toll, so. Und ich glaube, je mehr man mit sowas verbunden ist, ich habe selber nie viel Simpsons geguckt, aber an sich, umso mehr erschüttert einen sowas dann, wenn so eine Figur dann so vom Thron fällt. Und ich habe für mich festgestellt, ich kann das noch gucken. Ich gucke jetzt heutzutage, guckt man eh nicht mehr so viel bei Cosby Show, ne? Aber wenn man dann doch mal das irgendwie einen Star von damals sieht aus der Serie, oder vielleicht sich doch mal noch eine alte Folge noch mal anschaut, dann merkt man ja, man kann es für sich ja nicht mehr trennen. Man weiß das ja in dem Moment und guckt dann diese Sendung anders. Es fallen einem Dinge auf und deswegen, man kann es wahrscheinlich in seinem Kopf, sobald man das einmal weiß, eh nicht mehr trennen und guckt es eben dann unter diesen Voraussetzungen. Ob man das Ganze jetzt sabotieren sollte oder nicht, das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden.
Du hast einen Kommentar, einen Meinungstext für die Süddeutsche Zeitung zu den Epstein-Files geschrieben kürzlichst. Darin sagst du was sehr Interessantes, was oft auch mit Schuld in Zusammenhang gebracht wird, nämlich das Nichtwissen. Du sagst aber, wir wussten es doch eigentlich alle und beziehst dich dabei auf einen Artikel aus der Vanity Fair von 2003, glaube ich. Mhm. Wie erklärst du dir als Journalistin, dass trotz des Wissens um Jeffrey Epstein, dass über 20 Jahre weiter betrieben werden konnten, weiter sehr berühmte Männer und aber auch wenige Frauen auf diese Insel gefahren sind, in das Privatjet gegangen sind, Zeit mit diesem Mann verbracht haben, obwohl sie wussten, dieser Mann ist möglicherweise ein Straftäter?
Ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Und einmal hat Jeffrey Epstein selbst versucht, das zu vertuschen. Also er hat diese Welten schon versucht, sehr stark zu trennen. Er wollte nicht, dass die Öffentlichkeit weiß, also ist ja auch irgendwie klar, er wollte nicht, dass die Öffentlichkeit weiß und wahrscheinlich auch nicht, dass bestimmte Bekannte von ihm wissen, was er da treibt. Also dass er sich in sein Haus in Palm Beach regelmäßig, also täglich, sehr oft Minderjährige liefern lässt, die ihm dann massieren sollen und was aber oft eben dann zu sexuellem Missbrauch geführt hat. Er hat schon versucht, nach allem, was man weiß, das geheim zu halten. Und dann gab es sehr viel, was ich jetzt als Polizeiversagen beschreiben würde, als die ersten beiden Opfer sind 1996 zur Polizei gegangen. Dabei ist nichts rausgekommen. Dann ist ein Opfer 2005 hat sich an die Polizei gewandt. Dabei ist nichts rausgekommen so richtig. Und dann gab es diese ersten Ermittlungen gegen ihn eben ja ab 2005, 2006 und er ist 2008 ins Gefängnis gegangen. Und da gab es Zeitungsberichte drüber, auch im Internet. Das Internet war doch damals noch nicht so wie heute. Ich habe versucht, mich ein bisschen zurückzuerinnern. Es gab damals zum Beispiel noch keine Push-Meldungen aufs Handy. Es hatte damals noch nicht jeder ein Smartphone. Mhm. Das heißt, es war schon ganz wenige anders.
Nur Nerds hatten diese Windows-CE-Phones. Das war so, man hatte damals eher Nokia 6210. So, das war jetzt kein Smartphone.
Genau. Ja. Das heißt, man musste sich noch vor den Computer setzen, um ins Internet zu gehen. Also es ist noch nicht so wie heute, das muss man schon auch sehen. Aber es gab damals, als der ins Gefängnis ging, für den Zwang zur Prostitution, also er hat eine Minderjährige zur Prostitution gezwungen. Das heißt, eigentlich hat er sie vergewaltigt und ihr danach Geld gegeben, aber das wurde als Prostitution, weil das ein bisschen leichteres Vergehen war, für ihn ausgelegt. Dafür ist er ins Gefängnis gegangen und das war allgemein bekannt. Und darüber haben eben die New York Times, ABC, in Europa auch der Guardian, also verschiedenste Medien, große Medien berichtet. Das heißt, da hätte man es wissen müssen.
Glaubst du, dass Jeffrey Epstein, dass diese Berichterstattung über diesen Mann auch so kompliziert ist, weil der irgendwie so ein zwischenweltliches Wesen ist? Der ist nicht so berühmt, dass jeder kleine Skandal sofort auf die Tabloids vorne raufkommt. Aber er ist auch nicht so unbekannt, dass er machen kann, was er will. Er ist irgendwie so, dieser Mann ist für mich eigentlich nur wie so ein Netzwerker, der mit Geld, Sexualität und Macht sein Netzwerk gebaut hat. Aber das ist noch nicht diese Person des öffentlichen Lebens. So wie wenn Donald Trump, bei Donald Trump wird ja über jede Verfehlung berechtigterweise berichtet. Bei Jeffrey Epstein musst du ja auch erstmal erklären, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber vor 10 Jahren müsstest du jedes Mal erklären, wer ist das eigentlich? Warum ist es interessant, jetzt diese Geschichte über diesen Mann zu lesen?
Genau, ich glaube, das stimmte damals wahrscheinlich ein Stück weit. Es sind aber eben, er ist Anfang der Nullerjahre, hat er mal Bill Clinton in seinem Jet mitgenommen. Und da wurde er für eine größere Öffentlichkeit interessant, weil sich da alle gefragt haben, was ist denn das für ein Typ? Und da sind auch ein paar Porträts erschienen über ihn. Auch das, über das du gerade gesprochen hast, in der Vanity Fair. Mhm. In denen sehr deutlich versucht wurde nachzuzeichnen, was ist das für ein Typ? Weil er ist total geheimnisvoll. Niemand weiß, woher er sein Geld hat. Aber er hat anscheinend überall seine Finger mit drin. Er ist mit so vielen bekannten Persönlichkeiten vernetzt. Und genau, dann sind mindestens 2 sehr große Porträts über ihn erschienen, die ihn immer eben so darstellen, wie ich es gerade beschrieben habe. Und das eine Porträt, und darüber schreibe ich auch in meinem Kommentar, hat Vicky Ward geschrieben, eine durchaus auch ein bisschen umstrittene Journalistin für die Vanity Fair. Und an sie haben sich damals, als sie sich angefangen hat, für Epstein zu interessieren und um ihn zu recherchieren, sie hat damals eben rausbekommen über Kontakte, es gibt da eine junge Frau, die ihm ein sexuelles Vergehen vorwirft. Und sie hat dann Annie und Maria Farmer, 2 Schwestern, getroffen und mit denen viel gesprochen. Und die waren die, die diese allererste Klage schon die ihn angezeigt haben schon 1996. Sie hat mit denen gesprochen. Und die haben sich ihr sehr geöffnet und sie hat das dann aber nicht mit in ihr Porträt aufgenommen.
Das muss auch furchtbar eigentlich für die Opfer sein.
Ja.
Du hoffst dann so auf Gerechtigkeit, dass dann auch in der Vanity Fair, dass die Betroffenen das auch lesen. Also dass die Menschen, die diesen Mann und das Umfeld betrifft, die lesen ja Vanity Fair. Aber dann wird es weggelassen.
Ja, also Vicky Ward, die Journalistin, sagt ja, es hat wahnsinnig viel Druck auf sie gegeben. Jeffrey Epstein hat sie bedroht. Und hätte, sagt sie, eben unter anderem, sie war schwanger mit Zwillingen, hätte ihre ungeborenen Zwillinge bedroht und gesagt, wenn die mal auf der Welt sind, ne, dann, also Vorsicht, bring hier nicht irgendwas Schlechtes über mich in deinen Artikel, weil dann, du weißt schon, ne, vielleicht nicht ganz gut für deine Kids. Und er hat wohl auch das ist das, was sie sagt. Und sie sagt auch, er hat auch ihren Herausgeber bedroht. Und deswegen ist das nicht erschienen. Und für die Opfer, um zu deiner Frage zurückzukommen. Die Opfer fanden es furchtbar, natürlich. Und Maria Farmer hat auch gesagt, das Furchtbare daran war, dass Epstein jetzt wusste, dass sie bereit ist, auszusagen, dass sie bereit ist, mit der Presse zu sprechen. Mhm. Und sie gleichzeitig aber nicht diese Öffentlichkeit bekommen hat, die sie schützt. Und weil, wenn sie aufgetaucht wäre in dem Artikel und dann wäre ihr was zugestoßen, dann hätte ja jeder gewusst, okay, das war jetzt Epstein. Und so hat sie eben gesagt, das war für sie eben furchtbar. Sie hat sich sehr betrogen gefühlt und eben auch sehr unsicher, sie ist dann untergetaucht.
Was glaubst du, ist unsere Verantwortung, also unsere, damit meine ich Journalistinnen und Journalisten, in der Berichterstattung über Epstein, seit es ihn in der Öffentlichkeit gibt? Haben wir nicht richtig über Epstein berichtet. Nicht genug, nicht ausführlich genug. Haben wir uns vielleicht sogar einschüchtern lassen, wie zum Beispiel Journalistin von der Vanity Fair?
Also sie hat sich einschüchtern lassen, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, also da wüsste, glaube ich, keiner, wie er in dem Fall reagieren würde. Und es war eben nicht nur sie, es war auch ihr Herausgeber, sagt sie. Deswegen, ja, das ist natürlich schon sehr zweifelhaft. Auch andere Leute, die eben sehr viel über ihn recherchiert haben. Also dieses andere Porträt, das über ihn erschienen ist, da weiß ich nicht, hätte man noch tiefer recherchieren müssen. Ich kann das aus heutiger Sicht ganz schlecht beurteilen. Ich weiß auch, ein Kollege von mir hat ihn mal getroffen. Mit dem habe ich mich gestern länger unterhalten. Also hat Epstein mal getroffen. Und er hat gesagt, er war sehr abwehrend ihm gegenüber. Also man konnte da, glaube ich, schon sehr gut unterscheiden. Nach allem, was man weiß, Jeffrey Epstein hat manche Leute sehr umgarnt und war zu manchen wirklich sehr, sehr hart. Mhm. Und ja, was man gleichzeitig, glaube ich, auf jeden Fall auch betonen muss, ist die Leistung von Journalisten des Miami Herald, die eben da in seiner Umgebung sehr aktiv waren und die eigentlich, glaube ich, maßgeblich dazu beigetragen haben, dass dieser Fall nochmal aufgenommen wurde, 2018, 19. Also sie haben, nachdem Epstein zum ersten Mal ins Gefängnis gegangen ist, 2008, da hatten sie auch in diesem Zusammenhang schon wahnsinnig viel recherchiert. Das war ja so Lokalzeitung, ne? Die recherchieren dann immer weiter. Und sie haben wahnsinnig viele Opfer gefunden. Und sie haben auch in der Folgezeit dann eben sich nochmal hingesetzt und hat dieser Fall nie richtig losgelassen. Und sie haben wahnsinnig viel recherchiert. Und dann kam eben diese ganz große Recherche, wo sie Dutzende Opfer gefunden hatten. Und die kamen alle zu Wort, haben sie dann veröffentlicht, eben, ich glaube, das war 2018. Und die haben nie locker gelassen. Deswegen ist es nicht nur, Journalisten haben nicht nur gefailt, sondern Journalisten, also es zeigt auch, dass die wirklich in dem Fall eigentlich so den Druck aufgebaut haben, dass, glaube ich, dann niemand mehr sagen konnte, die Polizei nicht mehr sagen konnte, wir lassen das jetzt einfach links liegen.
Vielleicht fällt es ja Leuten auf. Es gibt eine andere Anmoderation mit dieser Folge, die viel schlechter klingt. Die habe ich im Auto aufgenommen gestern Nacht, weil wir festgestellt haben, Thilo hat mal wieder die Anmoderation vergessen. Und das funktioniert, weil wir ein Team sind. Wir sind viele verschiedene Leute, die diesen Podcast und die anderen Podcasts, den Buchclub zum Beispiel, machen. Und diese Leute müssen bezahlt werden. Derzeit machen wir das alles noch hauptsächlich aus den Einnahmen, die wir über die Dokumentation generieren in unserer Firma. Aber wir möchten unabhängiger werden, unabhängigen Journalismus machen. Und deswegen haben wir uns entschieden, zu Patreon zu gehen. Also, wer Lust hat, 3, 5 oder 9 Euro im Monat zu bezahlen, der bezahlt am Ende diese Menschen, die diesen Podcast hier machen. Nicht mich, Thilo Mischke. Macht das bitte. Und für diejenigen, die es schon tun, vielen Dank. Können wir diesen Prominenten glauben, wenn sie sagen, ich habe das alles nicht gewusst? Wenn sogar eigentlich es Recherchen gab, wenn es schon Artikel dazu gab, wenn es unzählige Opfer gibt. Und wenn man dann eben so nah dran ist, als prominenter Prominente an ihm, dann müsste man das doch mitbekommen, als Fragezeichen. Die Frage ist aber eine andere, können wir denen vertrauen, wenn die uns sagen, ich habe das war ein netter Mensch, ich habe nie was davon gehört? Und warum machen die das? Also das jetzt zur moralischen Rückfrage.
Ja,
ne? Warum machen also,
das ist,
weil das also, ist ja so eine billige Ausrede am Ende.
Ja, es ist eine total billige Ausrede und ich glaube das nicht. Ja, ich glaube, man hat das ahnen können. Sogar es gibt ja jetzt ein neues Zitat von Donald Trump in einem Gespräch mit einem Polizisten, der damals mit dem Fall Epstein betraut war, der im Jahr 2006 zu dem Polizisten wohl gesagt, also angeblich, laut Recherchen des Miami Herald, hat er gesagt, alle wussten davon. Und ich weiß jetzt nicht, auf wen sich sein Alle bezog, aber ich glaube, es war schon sehr viel bekannt und ich glaube, viele wollten vielleicht auch gar nicht so genau wissen, was los ist, weil sie sehr von Epstein profitiert haben. Und das ist natürlich was man wahnsinnig verwerflich finden kann und wahrscheinlich muss, dass eben weggeschaut wird. Und das sehe ich natürlich und sehen wahrscheinlich die meisten wahnsinnig schwierig.
Ich gebe mich hier mal ganz kurz aufs Whataboutism-Glatteis, aber ist es nicht in einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft, ist es da nicht irgendwie, muss man nicht wegschauen, egal was man macht am Ende, wenn man sich in diesen Bereichen des Geldes und der Macht bewegt? Also wo gibt es denn solche Bereiche, an denen mit solchen Summen hantiert wird, an denen solche Macht konzentriert, wo man nicht wegschauen muss?
Wo man wegschauen muss, damit man überhaupt
genau, also
dahin
du, also
kommt.
Gibt es einen Bereich, genau, gibt es überhaupt einen Bereich, der vergleichbar ist in einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft, an dem du nicht wegschauen musst, an dem du dir ganz alles ansprechen, alles befragen kannst, weil mir würde keiner einfallen.
Ja, möglicherweise gibt es das nicht und das ist natürlich wahnsinnig traurig. Auch wenn man sich anschaut, wie Epstein sein Geld gemacht hat. Er wurde immer von Männern gefördert. Es haben immer Männer irgendwas in ihm erkannt und ihn gefördert. Und es war sehr viel, es waren sehr viele schmutzige Geschäfte, in die er involviert war. Und das heißt, da müssen auch sehr viele andere Männer gewesen sein, die, oder ich weiß nicht, vielleicht auch ein paar Frauen, die schmutzige Geschäfte gemacht haben und eben gemerkt haben, okay, sie können da irgendwie mit ihm, der macht da mit. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, wie, ich bin wahrscheinlich eine große Optimistin und denke mir, man kann auch dort in diesen Kreisen verkehren und unterwegs sein und auch erfolgreich sein, ohne eben sich die Finger so extrem schmutzig zu machen.
Ich glaube, diesen Optimismus habe ich auch, aber ich glaube, wir sind fast gleich alt. Ich glaube, umso älter man wird, umso demotivierender wird es. Umso mehr man diesen Blick in diese Welt wagt, stellt man fest, so nee, dieser jugendliche Optimismus, der verschwindet langsam. Deswegen heißt es ja auch jugendlicher Optimismus.
Ja, kann sein.
Du hast auch geschrieben, dass es auch diese Dokumente, die man dort lesen kann, die uns allen zur Verfügung mittlerweile stehen, auch Dokumente des Frauenhasses sind.
Ja.
Wie erklärst du dir, dass eigentlich bis heute in diesen Kreisen so ein Frauenhass gelebt werden konnte?
Ehrlich gesagt ist das für mich gar nicht überraschend. Also auch Frauen, mit denen ich hier in der Redaktion gesprochen habe, sagen oft, männliche Kollegen reagieren so überrascht und so abgestoßen. Und natürlich sind wir auch wahnsinnig abgestoßen, aber gleichzeitig überrascht es einen gar nicht besonders, weil, also vieles von dem könnte man auch sagen, waren die Zeiten. So, also es hat ja ganz viel eben in den Nullerjahren stattgefunden oder zu Beginn der Zehnerjahre, was Epstein gemacht hat. Ganz viel könnte man vielleicht sagen, waren die Zeiten, wo Frauen noch anders gesehen wurden, ein Stück weit. Aber es gab dann durch MeToo natürlich eine große Veränderung. Ich finde es auch ganz interessant, also MeToo, die große Recherche über Harvey Epstein, nein, Entschuldigung.
Harvey Weinstein.
Recherche über Harvey Weinstein kam 2017. Und da ist natürlich die Recherche über Epstein auf sehr, sehr fruchtbaren Boden gefallen. Also da waren ja gerade alle, das war ja die Hochphase der MeToo-Bewegung. Und ich glaube auch deswegen war der Aufschrei so riesengroß damals. Es drehen sich aber die Zeiten ja gerade in den USA, was Frauenrechte angeht, gerade wieder extrem zurück.
Und was erschreckend ist. Also es ist wirklich so, es ist keine Promo für einen Film, den wir im März rausbringen, aber im März kommt eine neue große Recherche und wir waren dafür letztes Jahr fast 8 Wochen, glaube ich, unterwegs in den USA. Und ich war entsetzt, wie schnell die Errungenschaften des Feminismus, der queeren Bewegung, überhaupt der Menschenrechte umgekehrt werden können. Also wie schnell das wieder verschwindet. Ein halbes Jahr.
Ja.
Irgendwie Errungenschaften aus 30, 40, 50 Jahren weg.
Ja, deswegen ist meine steile These ja auch ein bisschen, wenn wir die ganze Zeit nur darauf schauen, taucht irgendwas Schlimmes über Trump in diesen Files auf jetzt. Das ist natürlich wichtig, das rauszufinden. Gleichzeitig macht Trump sich ja jeden Tag schuldig, weil er quasi ein Klima erzeugt, ein gesellschaftliches Klima erzeugt, in dem so ein Fall Epstein jederzeit wieder sich so über so lange Zeit ausbreiten könnte.
Mhm.
Und das ist für mich das eigentliche Grundproblem, muss ich sagen.
Wir waren auch dort, als da gab es diesen Ausspruch auf Demonstrationen bei MAGA, aber auch bei der Gegenbewegung immer Release der Epstein-Files. Also beide Seiten wollten diese Epstein-Files. Und ich habe mit beiden Seiten darüber immer gesprochen, aber was ändert das?
Mhm.
So, was ändert es, wenn diese Files draußen sind? Es ist doch schon alles da. Also man weiß doch schon, was drinsteht. Warum glaubt ihr, dass das was ändern wird? Und wir sehen es, es ändert nichts. Ich glaube, Bondi wurde gerade befragt in den USA und sie hat gar nicht auf die Frage geantwortet, wie viele Leute wurden denn jetzt verurteilt oder wurden sozusagen eingeladen, mal darüber zu reden. Niemand, null. Es ändert nichts. Daraus entsteht ja gerade auch so eine Metadebatte. Ich glaube, Markus Lanz hat gerade einen Shitstorm bekommen dazu, dass ja diese Files erstmal noch gar nichts sagen, sondern dass diese Files ja eben einen Einblick geben in eine Kommunikation. Sie belegen ja noch nichts. Ein bisschen möchte ich ihm dabei auch recht geben. Es sind am Ende erstmal sehr viele E-Mails und es wird sofort etwas rausgepickt aus einer E-Mail und sofort wird dann auch so eine Art Täterprofil daraus gemacht.
Mhm.
Welche Aufgabe haben wir als Journalisten, das auf den sozialen Medien insbesondere stattfindende Herauspicken von einzelnen E-Mails einzugrenzen und einzuordnen?
Ja, das ist eine riesige Verantwortung, glaube ich. Und ich glaube, dass das auch da bin ich vielleicht wieder zu optimistisch, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt gerade eben zeigt, was wir als Journalisten leisten können. Und dass sich eben Investigativabteilungen dran setzen und versuchen, vielleicht doch irgendwie diese Dokumente sinnvoll auswertbar zu machen, was eine Einzelperson überhaupt nicht schafft. Deswegen glaube ich, unsere Verantwortung ist da sehr groß. Und ich habe auch bei Content-Creatern, die ich eigentlich für sehr verlässlich halte, auch im Internet Quatsch gesehen, ja, die dann irgendwie Trump für irgendwas verantwortlich gemacht haben, was überhaupt nicht wirklich in diesen Files stand. Die waren fehlinformiert. Und sowas kann man sich vielleicht an mancher Stelle leisten, aber wir können uns sowas nicht leisten. Und wir müssen irgendwie zwei Quellen mindestens haben, damit wir sowas berichten können. Deswegen, ja, ich glaube, die Verantwortung ist groß. Die Aufgabe ist auch groß. Es ist einfach sehr viel Stoff.
Also diese Metadebatte ist ja auch entstanden, weil es die ganzen Erkenntnisse mit KI auch konkurrieren. Also wir erinnern uns, es gab, glaube ich, in der letzten Woche so ein Bild, in dem Jeffrey Epstein angeblich durch Tel Aviv läuft mit zwei Security Guards links und rechts neben ihm. Dann relativ schnell kam dann raus, das ist KI. Aber trotzdem, ja, für einen kurzen Moment hat es gereicht, eine ganz weltweite Verwirrung zu stiften. Mm. Total absurdes und bizarres Beispiel. Gestern sitzt der Berliner Unternehmer René Redo, der eine Restaurantkette hat und einen ganz seltsamen Instagram-Account betreibt, ganz ernst an einem Tisch, zeigt ein Bild, wo er angeblich neben Jeffrey Epstein steht und sagt, bitte Leute, hört auf, das zu teilen. Ich habe den nie getroffen. Ich war nie bei dieser, ich gehöre da gar nicht hin. Aber da muss so ein Berliner Typ, der eine Restaurantkette betreibt, sich rechtfertigen dafür, weil jemand KI-Fakes macht. Also glaubst du, dass diese Epstein-Files, das Zusammentreffen auf KI, jetzt eigentlich auch die unsere Stunde ist?
Es wäre schön, ja. Also wenn die Welt eine gute ist, und wir haben ja schon festgestellt, wir sind jugendlich naiv und optimistisch, dann ja, wäre das schön. Es braucht dazu aber halt auch die Leute, die das erkennen und erkennen wollen, dass Journalismus hier viel leisten kann und die auch noch an das Gute im Journalismus glauben. Und das ist ja das Problem, oder? Also, dass viele vielleicht nicht so tun.
Was lernen wir daraus als Journalisten? Glaubst du, bei dem nächsten Billiardär, Milliardär, bei dem das rauskommt oder bei dem wir Ahnungen haben, sind wir direkter und sind wir härter?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, man lernt aus jedem solchen Fall. Das glaube ich schon. Ich glaube aber, es spielen auch eben viel die Zeiten eine Rolle. Also viel, wie ist insgesamt die gesellschaftliche Stimmung? Wie weit ist man bei Frauenrechten? Also auch da muss ich nochmal sagen, es hat sich durch MeToo wahnsinnig viel getan. Es wurde, das habe ich auch selbst festgestellt. Ich bin hier seit 2010 und ich habe wirklich festgestellt, dass ändert ja auch was daran, wie wir die Beschreibungen von mutmaßlichen Opfern, ja, wo noch nichts bewiesen ist, wie wir das bewerten. Das hat sich wahnsinnig durch MeToo geändert. Ich würde auch sagen, für jemanden wie mich gibt es da auch keinen Schritt zurück mehr. Aber man weiß nicht, wie es sich insgesamt weiter verändert. Weil auch hier ist es ja jetzt nicht so, dass die Frauenrechte, dass man das Gefühl hat, es geht immer weiter in die richtige Richtung.
Nee, da stimme ich dir zu. Und das klingt jetzt ein bisschen platt. Nee, ich stimme dir nicht nur zu, sondern ich finde auch, dass wir eine große Verantwortung haben, daran auch was zu ändern. Also, dass wir ohne aktivistisch zu werden, aber trotzdem irgendwie, du weißt, was ich meine.
Dass ja.
In einer idealen Welt, was wären denn die Konsequenzen aus so etwas wie die Epstein-Files? Also, ganz viele Menschen fordern ja jetzt Gerechtigkeit sofort. Mhm. In einer idealen Welt, wie sähe die aus?
Ich denke, in einer idealen Welt würden wir erstmal alle Files bekommen und nicht nur die Hälfte.
Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir hätten jetzt alles. Das ist die Hälfte nur. Also nochmal 6 Millionen oder 9 Millionen oder ich keine Ahnung, wie viel ist dann insgesamt? Nochmal so viele Files.
Ja, jetzt hat man, glaube ich, 3 Millionen und insgesamt sind 6 Millionen. Und es gab ja auch gerade eben sind ja auch ein paar Abgeordnete durften sich ja die ungeschwärzten Files anschauen, irgendwie an 4 Computern in einem abgeschlossenen Raum. Und die durften da für ein paar Stunden sich das angucken und haben gesagt, sie haben in diesen paar Stunden schon irgendwie 6 Namen von Männern gefunden, die geschwärzt wurden. Und eigentlich sollten ja nur die Namen und Bilder von den Opfern geschwärzt werden. Was anderer Punkt, aber ja auch nicht optimal funktioniert hat. Ja, deswegen glaube ich, erstmal müsste man Zugang zu allem haben in einer idealen Welt. Es muss vielleicht nicht die ganze Welt Zugang zu allem haben, aber ja, zumindest Kongressabgeordnete. Das wäre schon mal ein Anfang. Und dann müsste man die wirklich gut auswerten können. Und dann, naja, es gibt ja ein Rechtssystem und es ist eigentlich alles da, um diese Dinge aufzuarbeiten und dann eben Leute, die strafrechtlich relevante Dinge gemacht haben, auch dementsprechend zur Rechenschaft zu ziehen. Und ja, ansonsten den moralischen Kompass für jeden zu haben, zu sagen, okay, Mette Marit, ja, hat halt deutlich nach 2008, also nachdem Jeffrey Epstein im Gefängnis war, hat sie gegoogelt und rausgefunden, okay, was damals die Vorwürfe gegen ihn waren oder dass er im Gefängnis war und warum er im Gefängnis war. Und es scheint ihr trotzdem egal gewesen zu sein. Also man hat dann Wissen über die Menschen und kann sie dann dementsprechend wahrscheinlich für sich bewerten. Und da, Entschuldigung.
Ich entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber da will ich kurz eine Zwischenfrage stellen. Und zwar hat Thomas Fischer auf Spiegel einen Kommentar dazu geschrieben und der sagt, auch Sexualstraftäter dürfen Freunde haben. Und ich fand diesen Satz natürlich diskutabel, aber am Ende, also natürlich darf er Freunde haben, aber also die Freunde sollten diesen Sexualstraftäter moralisch in die Kandare nehmen. Das ist, glaube ich, dieser zweite Teil fehlt nämlich. Mhm. Aber dürften denn all diese Leute, also einen Kontakt zu Jeffrey Epstein zu haben, ist ja erstmal grundsätzlich nichts Verwerfliches. Du kannst ja irgendwie dieser Person schreiben. Wie gehen wir damit um, dass da zum Beispiel diese Grenze auch gar nicht gezogen wird? Ist eine große Zwischenfrage, tut mir leid.
Alles gut. Nee, mein Gott, natürlich, es wird jetzt auch keiner der Obermoralapostel sein, ja? Und wenn jetzt dein bester Freund so einen Dreck am Stecken hat, dann erwarte ich doch trotzdem, dass du dem, wie du gesagt hast, dann eben sagst, es geht so nicht, du musst damit aufhören, du musst in Behandlung, was weiß ich. Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Mhm. Aber so, das waren jetzt ja aber nicht alles beste Freunde. Das waren Bekanntschaften. Ich weiß nicht, muss man unbedingt dann die Bekanntschaft zu einem Sexualstraftäter aufrechterhalten? Ich weiß es nicht. Eben, und genau das, was du gerade gesagt hast, es fehlt halt der Teil, naja, wie wirkst du denn dann darauf ein als Bekanntschaft? Mhm. Und ja, doch.
Was erwartest du eigentlich von seiner Vertrauten?
Von Ghislaine Maxwell?
Frau Maxwell.
Von Frau Maxwell. Sie versucht ja gerade begnadigt zu werden. Sie sitzt ja im Gefängnis. Sie versucht gerade begnadigt zu werden. Sie sagt, wenn sie begnadigt wird, sagt sie aus vor dem Kongress. Ich glaube, sie hängen wahnsinnig tief drin und ich habe da sehr wenig Erwartungen, muss ich ehrlich sagen. Also es ist, alle Opfer beschreiben sie als quasi die, die sie Epstein zugeleitet hat. Und ich habe da
mit all dem, was du sagst, mit all deiner Arbeit, die du in der Vergangenheit gemacht hast, würdest du sagen, dass du immuner bist gegen so eine Korruption? Also nicht Korruption, sondern Korrumpierbarkeit. Also dass dich Macht nicht korrumpieren würde.
Das hat, glaube ich, wenig mit meiner Arbeit zu tun. Ich glaube, das hat mit Werten und ja, Persönlichkeit zu tun. Und ich glaube, ich bin da immun. Ja. Ich merke schon natürlich manchmal, dass mich Reichtum beeindruckt. Ja, finde das schon zwischendurch, stelle ich mich da auch selbst in Frage und denke, wow. Wenn man mal irgendwo ist und mit jemandem verkehrt, der irgendwie sehr viel Geld hat, dann beeindruckt mich das natürlich. Aber ja.
Gut, dass du Journalistin geworden bist.
Ich weiß nicht, ob es jetzt persönlich wird, aber ich glaube, ich bin
nicht. Das hat mich interessiert, weil unsere Arbeit strahlt ja auch auf uns zurück als Journalisten. Mhm. Und das macht ja was mit uns, dass wir uns damit auseinandersetzen. Weil ich habe auch noch eine Anschlussfrage dazu, zum Beispiel, was macht es mit dir, diese Files zu studieren? Ich wollte das irgendwann nicht mehr. Wenn wir uns mit dem Islamischen Staat beschäftigen und irgendwie Material sichten, irgendwann kann ich nicht mehr. Ich kann mir das alles nicht angucken, diese Gewalt. Also, was hat das mit dir gemacht?
Klar.
Das war sozusagen ein Bogen, den ich schlagen wollte zu persönlicheren Fragen.
Mich hat das natürlich, also mich verstört sowas natürlich auch, wie wahrscheinlich jeden anderen. Mich fasziniert sowas, ehrlich gesagt, aber auch. Und es macht mich wahnsinnig wütend. Also, du hast vielleicht schon im Laufe unseres Gesprächs gemerkt, dass ich durchaus mich auch als Feministin sehe und dass es macht mich einfach wahnsinnig wütend, wie mit Frauen umgegangen wird. Auch die Einblicke, die man bekommt, wie über Frauen geredet wird. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als Trump sein Gerede von damals als Locker Room Banter, also als so Umkleidekabinen-Gequatsche so unter Männern abgetan hat. das jetzt mal zu sehen, wie die, also mein Gott, ja, wir schreiben alle E-Mails, die, von denen wir wollen, dass sie hoffentlich nie an die Öffentlichkeit kommen, weil mein Gott, wenn man mit Bekannten redet, ja, dann quatscht man halt vielleicht auch mal ein bisschen blöd daher. Vollkommen klar. Aber wie in diesen E-Mails teilweise über Frauen gesprochen wird, wie sie bezeichnet werden nach nur noch ihren Geschlechtsteilen oder ja, die Koreanerin, weißt schon, so. Und überhaupt nicht, es kommen keine Namen vor. Und es ist einfach unfassbar respektlos. Das macht mich schon nochmal sehr fertig, muss ich sagen.
Mhm.
Und gleichzeitig frage ich mich, wenn ich dann einen anderen Kommentar schreiben würde, so ja, man muss irgendwie, das geht so nicht und Männer müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Man kommt sich mittlerweile so naiv vor, weil es ist so eine Masse. Ja, der Fall Pelikó, wann war der? Vor 2 Jahren? Also man hat das Gefühl, es kommen ständig so große Fälle raus und es ist, ja.
Ich vermute auch, die Fälle kommen jetzt raus, weil es so eine Art letztes Aufbäumen dieser Generation ist, also die noch so erzogen wurde, die eben nicht mit feministischen Frauen und Männern an ihrer Seite aufgewachsen sind, die dachten, sie können, wie sie wollen, über Menschen sprechen. Und ich glaube, das ist die letzte Generation, zumindest in der, also sozusagen in diesen Machtkreisen, in denen sich bewegt wird. Also man ist ja heute viel bewusster, was Sprache betrifft. Man ist viel, wie sagt man, konsenssuchender, zumindest in diesen Kreisen. Und ich glaube, das ist die letzte, obwohl, nee, eigentlich widersprechen. Ich will mir widersprechen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Gewalt und Macht sich nicht abschaffen lässt. Egal, wie viel gesellschaftliche Entwicklungen wir durchmachen, das wird leider immer Teil davon bleiben.
Jetzt hatten wir es gerade vorher ja von jugendlicher Naivität und jetzt wollte ich dir gerade sagen, ich glaube, da liegst du falsch.
Selbst widersprochen.
Ja, ich glaube wirklich. Also nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, da muss sich ganz grundlegend das verändern. Und ob ich an diesen Wandel noch glaube, das, ja.
Das glaube ich nicht. Das ist, also auch ich glaube daran nicht, was schade eigentlich ist. Und ich glaube auch, ich glaube, so dramatisch es auch klingt, aber so etwas wie die Epstein-Files sind sowas wie die Spitze des Eisbergs. Das ist so, das ist ja nur ein kleiner Einblick. Das ist nur Schriftverkehr. Ein paar Videos, die wir sehen, also es sind auch mehrere tausend. Aber es ist ja wie so, man guckt durch einen Vorhang, durch so einen Spalt guckt man durch.
Ja.
Und ich will gar nicht wissen, was da in dieser Welt noch so existiert.
Ja, das klingt jetzt so fatalistisch, aber ja, wahrscheinlich hast du da recht, ja.
Aber gut, wir sind ja Journalisten, das ist unsere Aufgabe. Wir recherchieren und gucken nach und schreiben weiter und lassen uns vor allen Dingen nicht einschüchtern.
Genau, immer positiv bleiben.
Ja. Wie sieht denn jetzt abschließend die weitere Arbeit mit den Epstein-Files aus? Man merkt gerade, Gil Oferim hat dafür gesorgt, dass weniger darüber gesprochen wird und mehr jetzt darüber gesprochen. Nochmal ein kleiner Abzweig. Ich war jetzt gerade für den Spiegel unterwegs und war so sehr lange weg von allem und habe ganz wenig mitbekommen. Und dann plötzlich bin ich mal wieder ins Internet gegangen und habe gesehen, dass die Epstein-Files, die eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben, um sie zu debattieren und zu diskutieren, ersetzt wurden durch eine deutschlandweite Debatte um, was Gil Oferim gemacht hat. Also wie gehen wir weiter mit den Epstein-Files, dass sie nicht in Vergessenheit geraten, dass das, was dort berichtet wird, weiter eine Rolle spielt?
Ich glaube, also ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass das weiter eine Rolle spielt. Wir hier sind eigentlich schon der Meinung, würde ich sagen, also in den paar Gesprächen, die ich geführt habe, dass das weiter eine Rolle spielen wird, mindestens noch die nächsten paar Wochen. Es ist ja auch so viel Prominenz involviert, dass ich glaube, dass auch das immer weiter auch Leute interessieren wird, weil sie eben die Leute kennen, die da dort vorkommen. Und es gibt ja auch eben noch so viel Unveröffentlichtes. Mhm. Und vielleicht kommt dann doch noch mehr raus. Oder dass eben dadurch, dass Abgeordnete in den USA das eben jetzt weiter einsehen können. Ich glaube schon, dass das deswegen weiter Thema sein wird. Und ja, also Zwischenfeuer gibt es immer wieder und andere Dinge, über die man trotzdem ja auch diskutieren muss, ja. Also das heißt ja, also vielleicht wird das zwischendurch mal ersetzt, das Thema Epstein, aber es ist ja nicht ganz weg. Vielleicht interessiert zwischendurch mal was anderes, vielleicht ist es auch gut, dass zwischendurch mal was anderes interessiert. Und ich glaube aber tatsächlich, das Thema Epstein wird uns noch sehr lange begleiten.
Wie sieht deine Arbeit dazu aus? Was wirst du noch dazu machen? Was wünschst du dir, was planst du? Ohne zu viel zu verraten.
Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob ich selbst noch mehr dazu machen werde. Ich bin mit dem Fall Epstein so vertraut, weil ich bei uns das Panorama-Ressort geleitet habe, unter anderem 2019, als ja eben der Fall damals so hochging. Und damals habe ich mich wahnsinnig viel damit beschäftigt Und ich bin da auch so ein bisschen dran hängen geblieben. Mich interessiert alles zu diesem Fall. Und bin aber mittlerweile überhaupt nicht mehr in einer Abteilung, wo ich mich damit groß beschäftige. Das heißt, wenn ich eine Facette sehe oder etwas Neues sich entwickelt, zu dem ich was zu sagen habe, dann trage ich das hier rein. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt selbst nochmal groß was dazu schreiben werde.
In der Sekunde, in der wir gerade miteinander geredet haben, habe ich gerade eine neue Rubrik-Idee gehabt für diesen Podcast und für die Zukunft. Mhm. Ich möchte gerne am Ende dieses Gesprächs mit dir für die Hörenden so drei große Takeaways diskutieren. Das ist so, weil zum Beispiel bieten wir jetzt an, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine neue Rubrik ist geboren, die Takeaways des Gesprächs mit meiner Gästin Felicitas Kock heute. Mein großer Takeaway war, wenn ihr euch über die Epstein-Files informiert, macht das bitte eher in traditionellen Medien als auf Social Media. Takeaway 1. Was war dein großer Takeaway aus diesem Gespräch heute? Vielleicht, oder warte mal, in so einer Rubrik, das müsste ich eigentlich machen, weil ich dich ja interviewe. Ja. Genau, da mache ich mal weiter.
Ich kann dann immer noch was dazu sagen, vielleicht, wenn du möchtest.
Ja, mach es so.
Also Takeaway 1. Kann dir zustimmen oder abstimmen oder dann am Ende sagen, mir fehlt noch was Viertes oder so.
Takeaway 1, eben Social Media versus traditionelle Medien. In solchen delikaten Fällen bitte eher traditionellen Medien vertrauen als Social Media Posts. Takeaway 1. Takeaway 2 würde ich sagen, man muss moralisch das von Fall zu Fall debattieren, ob du der Künstlerin oder dem Künstler, den du folgst, der möglicherweise in den Epstein-Files auftaucht, weiterverfolgbar ist. Und Punkt 3 ist, es liegt in der Verantwortung des Journalismus, solchen Machtmissbrauch aufzudecken. Und wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen.
Ja, dem würde ich zustimmen. Diesen drei Punkten würde ich vollumfänglich zustimmen. Und am Ende vielleicht noch hinzufügen, ich weiß nicht, ob das ein Takeaway dieses Gesprächs ist, aber das ist für mich auf jeden Fall wichtig, in diesem ganzen Chaos, es kommt was raus über den und den und die und die und ständig irgendwas Neues, sollte man nicht das Grundsätzliche, warum konnte das Ganze passieren, warum konnte das alles so lange weiter für Epstein funktionieren, aus den Augen verlieren. Und das ist eben einfach eine größtenteils misogyne Umgebung, Gesellschaft und so weiter. Also, ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Ich drücke auf Stopp. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.